Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
"2011 ist zwar kein Jahrtausendumstieg, aber immerhin ein Jahrzehnt. Ein Jahrzehnt haben wir schon wieder hinter uns. 2000 ist uns wahrscheinlich allen noch im Vorfeld so in Erinnerung.
Es gibt bestimmt Hörer, die wissen gar nicht mehr, wann das war.
Das sollte ja so viel passieren. Es ist gar nichts passiert eigentlich. Und jetzt haben wir 2011, ist nicht gefährdet und unsere Sendung ist nicht gefährdet, denn es sind 4 Leute hier im Studio und wir wollen das Jahr 2011 begrüßen. Und ich begrüße zunächst einmal alle unsere Zuhörer. So, damit hast du nicht gerechnet, ne? So elegant darüber zu führen.
Wahnsinn. Hast du das geübt zwischen Weihnachten und Neujahr?
Ich habe mir das lange überlegt.
Ah ja, dachte ich mir doch. Ja, auch ich begrüße Sie von meiner Seite ganz, ganz herzlich zu unserer ersten Audiocast-Sendung im neuen Jahr. Und ich möchte Sie gleich am Anfang darauf aufmerksam machen, Vorsicht, heute am 3. Januar ist noch nichts passiert. Aber morgen früh um 6 Uhr 38. Da haben wir eine partielle Sonnenfinsternis. Nur schade, dass die Sonne bei uns da noch nicht aufgegangen ist. Sie werden sie also nicht sehen.
Mhm.
So, jetzt haben wir hier einen besonderen Gast.
Wen sollen wir dann jetzt mal unseren Stuttgarter Gast hier begrüßen?
Ja. Der Mann, der normalerweise immer übers Telefon zu uns zugeschaltet ist, der trat plötzlich überraschend durch die Tür und sagte, mein Telefon geht nicht, ich bin selbst gekommen. Hallo Peter Welchering.
Ja, so ist das in Baden-Württemberg. Hallo zusammen.
Und Hans Schmitz?
Ja, hallo.
Er ist unser Dauer- und Stammgast, müsste eigentlich mal einen ausgeben.
Nach der Sendung.
Gut.
Wenn wir jetzt hier alle nur trinken, dann hat keiner was davon.
Ja, und wir haben uns überlegt, eigentlich ganz spontan in den vergangenen 10 Minuten, wenn wir jetzt so zu viert hier so richtig schön zusammensitzen, gemeinsam sitzen, es gibt ja so viel zu besprechen, zu erzählen, eine Rückschau, eine Vorschau, und gut, die Rückschau haben wir schon in der 250. gemacht, aber wir wollen auch in die Zukunft blicken. Und da ist es ja nicht nur die Sonnenfinsternis, sondern zum Beispiel auch am 15. Juni die Mondfinsternis. Das ist ja auch noch eine Geschichte.
Und wenn du die ziemlich astronomisch drauf zu sein.
Wenn du die verpasst hast, da hast du am 10. Dezember nochmal eine Mondfinsternis.
Was ist das denn, ein astronomisches Jahr?
Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel die Columbus. Weißt du, was das ist?
Das ist so eine Raumfähre.
Genau, die wird nächstes Jahr auch, also dieses Jahr, jetzt sage ich schon, wird auch das erste Mal starten zu einem unbemannten Probeflug. Und es tut sich also einiges.
Wo fliegt die hin, nach Köln?
Herr Back, eine Raumfähre nach Köln. Wir sind in Köln. Ach, die Russen übrigens, die wollen ja in 2011 auch die Mondfähre, wie heißt die, Lunar Gloss oder so ähnlich, glaube ich, auf die Reise schicken da mit ihren Erschütterungsdingern da. Die haben ja da so Gewichte, die sie da abwerfen und die sollen den Mond erschüttern und dann wollen sie das messen und wollen gucken, ob der nun wirklich künstlich ist oder natürlich ist und ob es da Wasser gibt. Und also es tut sich einiges, es wird ein interessantes Jahr.
So, jetzt sollten wir aber doch mal in die Runde werfen, 2011, was passiert denn da? Was passiert denn da mit Kommunikation, mit Computer, mit Social Networking, das sind alles so Schlagwörter, die man hier lesen kann, in so einer aktuellen Nachricht, 10 strategisch wichtige Technologien. Sollen wir die nacheinander durchgehen?
Ja, die Gartner-Leute, die machen das ja jedes Jahr schon seit fast Jahrzehnten, dass die zum Ausklang eines Jahres normalerweise, hier zum Beginn eines Jahres, einfach mal sagen, was sollte denn in den nächsten 10 Monaten wohl die IT vorantreiben?
Warum 10 und nicht 12?
Habe ich gesagt 10? Nächsten 12 Monate.
Gut, okay.
Ja gut, bis zum nächsten Oktober haben die sich das wieder anders überlegt und kommen dann mit neuen Strategien.
Ah ja.
Also was bei denen ist, wo ich denen recht gebe, ein großes Thema bleibt sicherlich in diesem Jahr das Cloud Computing, das uns ja in den letzten 2 Jahren an sich so richtig überrollt hat, wo mit der Vehemenz an sich keiner mit gerechnet hat.
Kommt es so langsam jetzt auch in das richtig Private dann hinein, also in den normalen Anwender, dass der cloudet?
Das kann er ja im Prinzip. Man kann sich eben über Microsoft Azure oder man kann sich bei Amazon auch Rechner mieten oder Speicherplatz mieten im Netz. Wobei man denn, wir haben ja Ende vorigen Jahres dann noch erlebt, dass man vorsichtig sein muss, was man drauf tut, sonst fliegt man plötzlich ungefragt runter, auch ohne dass irgendeine Rechtsprechung erfolgt ist. Das WikiLeaks war es ja am Ende vorigen Jahres, die sind bei Amazon einfach runtergeflogen, ohne dass worden. Ja, ohne dass aber irgendeine juristische Instanz dazwischen war. Das haben die einfach so entschieden. Ne?
Brauchen ja die Mächtigen in Amerika nicht. Die sind ja nun sehr selbstherrlich und Selbstjustiz gehört ja zum Beispiel bei PayPal auch dazu. Aber Peter, gerade PayPal, die sind ja vergangenes Jahr dann schnell wieder zurückgerudert, oder?
Die sind schnell wieder zurückgerudert, aber das hatte auch einen ganz einfachen Grund, denn die ganzen Spenden, die im vergangenen Jahr dann, wie auch im Jahr davor, an WikiLeaks gegeben wurden und die über PayPal liefen, das waren 200.000 Euro umgerechnet, die sind, nachdem PayPal dann das Konto geschlossen hatte, über andere kleinere Dienstleister dennoch an WikiLeaks geflossen. Es gab so eine kleine Stockung, die dauerte damals so 1,5-2 Tage und dann waren eben kleinere Finanzdienstleister, Netzfinanzdienstleister mit an Bord und die haben gesagt, wir übernehmen das. Also auch da konnte man WikiLeaks nicht wirklich schaden. Und auf der anderen Seite muss man sehen, Amazon hat natürlich mit dem Abschalten des Servers, respektive mit dem Runterschmeißen, dem Cloud Computing massiv geschadet, denn so mancher kleine Mittelständler in Europa, gerade in Deutschland, hat sich dann gefragt, mein Gott, wenn ich das mache und die schmeißen mich dann auch runter, was passiert denn dann? Ja, genau. Sind alle meine Daten weg? Also denen kann man noch gar nicht trauen.
Dem würde ich sowieso nicht trauen. Und PayPal habe ich nie getraut. Die haben ja auch viele kleine Handwerker das Geld eingefroren und einige sind wohl auch kaputt gegangen. Da haben wir ja schon vor 2 Jahren darüber berichtet. Also diese Selbstherrlichkeit und diese Selbstjustiz von solchen Firmen, die finde ich also katastrophal.
Und sind auch rechtlich nicht durchsetzbar an sich. Aber die kümmern sich einfach nicht drum. Wenn man den Schaden hat, hilft einem auch die richtige Rechtslage nicht, wenn man einfach runterfliegt. Trotzdem wird Cloud Computing, ob es jetzt nur diese öffentlichen Clouds sind, die man sich auch privat einmieten kann, oder ob es eben die Clouds in den Firmen sind, werden sicherlich die IT in dem nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren treiben. Ich weiß es von der Firma, für die ich tätig bin, dass wir mittlerweile mehr virtuelle Server in der Cloud haben, als wir physikalische Server haben. Mhm. Wir haben also ungefähr 250 physikalische und 350 virtuelle Server laufen. Mhm. Und das ist ein Trend, der sich weiter fortsetzt bei uns.
Also ich kann mir vorstellen, dass ich das Cloud Computing auch als Backup, nicht für alles, aber als Backup für einige Dinge, die keinen sonst interessieren, benutzen könnte, weil ich meinen Rechnern daheim auch nicht so besonders traue.
Aber dieses Cloud Computing, ist denn das wirklich sinnvoll, so etwas zu Hause einzusetzen? Ich meine, im kommerziellen Umfeld kann ich sehr verstehen, weil ich dann wirklich dynamisch einfach Leistung, Speicher, Rechenleistung verschieben, verändern kann, Hardware dazu packen kann oder nicht, alles während der Laufzeit. Das ist ja eine geniale Sache. Aber wofür brauche ich das denn privat? Um irgendwelche Daten von mir auszulagern, die keiner sehen soll und jeder guckt sie sich dann an, oder?
Die Frage ist, ob du deine Daten mitschleppen willst oder ob sie überall zu verfügen haben möchtest. Wenn man davon ausgeht, dass, so wie Bundesregierung das vorhat, das Breitbandinternet überall verfügbar ist, wäre das natürlich schön, wenn ich denn meine Daten, meine Programme irgendwo in die Cloud verlege und von jedem Punkt aus ran kann und keinen Rechner mitschleppen muss, kein Notebook mitschleppen muss, keine Festplatte mitschleppen muss. Es ist ein Denkansatz. Ob ich das wirklich will, das ist eine ganz persönliche Entscheidung eines Einzelnen. Ich bin da auch so eher gelagert wie du. Ich habe meine Daten lieber in Datenspeichern, auf die ich wirklich Zugriff habe.
Wenn ich sehe, was da bei WikiLeaks da passiert ist, muss ich ganz ehrlich sagen, nein, ich traue den allen nicht mehr. Wenn Amerika mit dem Auge blinzelt, dann wedeln alle anderen, die da dranhängen, mit dem Schwanz und sind willfährig. Da habe ich meine Daten doch lieber auf 32 Gigabyte USB-Stick in der Hosentasche. Da weiß ich, wo sie sind und komme auch nur selbst ran, wenn sie verschlüsselt auf meinen Stick sind.
Ich meine, wir kommen damit ja auch zum nächsten Trend schon direkt. Mhm. Vom Cloud Computing zur Mobile Application oder Media Tablets. Angefangen oder bekannt wurde dieser Hype ja durch das iPad. Obwohl es Tablet-PCs gab es vorher schon, die waren bloß einfach zu teuer.
Und zu früh da vielleicht auch. Die waren vielleicht zu früh da.
Die Applikationen gab es noch nicht. Aber außerdem ist, man muss sagen, Steve Jobs ist schon ein absolut genialer Marketingmann. Ja, der hat das genau zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Hype und mit den richtigen Applikationen in den Markt gedrückt, sodass man fühlt sich ja mittlerweile schon asozial, wenn man kein Tablet-PC hat. Ich weiß nicht, Peter, hast du ein Tablet-PC?
Nein, ich habe noch ein ganz altes E-Book und mit dem lese ich immer noch und deshalb habe ich mir auch keinen Tablet-PC gekauft, weil den brauche ich da noch nicht.
Peter, aber Vox Mundi hat ja 2 Standorte, einmal Convestheim, einmal Köln. Für euch wäre doch eine Cloud so das Ideale, um zusammenzuarbeiten, alle Daten gemeinsam zugreifen zu können. Macht ihr sowas nicht?
Also so ganz kleine Ansätze von Cloud gibt es bei mir auch. Beispielsweise nutze ich Webmail. Das ist ja auch schon quasi so eine Art Cloud. Aber alles andere brauchen wir noch nicht, denn das bekommen wir ganz hervorragend hin, indem wir jeweils auf unseren Server zugreifen. Der ist nicht in der Cloud, sondern der steht wirklich in Köln im Büro. oder aber indem wir dann auch teilweise, wenn wir etwa mal zusammen an Dokumenten arbeiten, wirklich dann einfach unsere PCs zusammenschließen und dann eben einfach an einem Dokument auch zusammenarbeiten können.
Über VPN.
Beispielsweise, ja.
Aber so Sachen wie diese Google-Apps, die nutzt ihr denn nicht, die auch in der Wolke laufen?
Nee, ganz, ganz selten. Also ab und an gibt's bei, auch bei Voxmundi natürlich mal so eine Terminfindung mit Doodle oder sowas, ne? Mhm. Und ähnliche Geschichten, die dann auch in der Cloud laufen, aber alles andere hat sich da bei uns noch nicht durchgesetzt.
Wird es kommen? Stärker kommen?
Das wird mit Sicherheit stärker kommen, aber es hängt natürlich auch davon ab, dass wirklich überall Breitbandanschlüsse vorhanden sind. Und wie man auf dem IT-Gipfel im vergangenen Jahr, also 2010, eben sehen konnte, da haben wir gerade mal so eine Durchdringung von einem guten Drittel, also 98% dann wirklich zu versorgen der Privathaushalte mit Breitbandanschlüssen. Da braucht es auch noch einige Jahre.
Also, wer klaut die Daten in der Cloud oder sind Sie sicher?
Nächster Punkt ist etwas, da möchte ich eigentlich gar nicht mit bei dran teilnehmen. Jetzt um Social Communication, alles was mit sozial da zu tun hat, so Social, so Facebook und so weiter.
Ach, nimm da mal dran teil, weil 2011 ist ein ganz wichtiges Jahr für mich, ja? Denn dann wird ja mein Mitmach Web 2.0 Online-Krimi fertig. Der soll ja im Herbst fertig sein. Und das ist ja auch so ein Social Networking-Projekt.
Ja, wir haben das ja angekündigt vor 2 Monaten etwa. Wie sieht's denn damit überhaupt aus? Wie viele Autoren schreiben denn jetzt schon mit?
Also Stand Ende 2010 waren das so 50 bis 60 Autoren. Nicht alle schreiben mit, viele geben dramaturgische Hinweise, sagen, wie es weitergeht. Es haben sich auch ganz spannende Diskussionen entwickelt, etwa im 11. Kapitel, das knapp vor Jahresende dann veröffentlicht wurde auf der Homepage. Da war vorher eine Riesendiskussion, soll dann da schon oder erst im 12. Kapitel der Oberbürgermeister, es geht ja um einen Mailmord in Neckarstadt, sterben und wenn er ermordet wird, auch in diesem Zusammenhang, ist er dann unschuldig oder schuldig. Also da gab es wirklich Riesendiskussionen, teilweise richtig emotional geführt, fand ich ganz toll. Und wenn das so weitergeht, dann werden wir gut im Herbst dieses Jahr damit fertig werden und so auf, ich schätze mal, irgendwas um die 250, 280 Seiten kommen.
Also ist das der Stuttgarter Oberbürgermeister?
Nein, Neckarstadt.
Neckarstadt.
Es ist auch nicht der Tübinger, wie ganz, ganz ängstlich aus Tübingen angefragt wurde, weil es ja auch am Neckar liegt. Und die Stuttgarter Nachrichten haben sogar einen OB ausfindig gemacht und gemeint, ist das doch Kunstfreiheit oder wird es denn nicht Kommunalpolitik? Aber Neckarstadt ist wirklich rein fiktiv.
Und es hat auch nichts mit S21 zu tun.
Es hat auch nichts mit S21 zu tun.
Das müsste ja dann N21 heißen, weil es ja in Neckarstadt ist.
Ja gut, ja gut.
Wobei mit ein paar Kollegen, die zu Stuttgart 21 Krimis geschrieben haben, da haben wir uns natürlich so zu dritt oder zu viert auch mal ausgetauscht.
Und veröffentlichen willst du das auf sozialen Netzwerkplattformen?
Nee, wie das angekündigt war im vergangenen Jahr, es kommt dann wirklich auch auf Papier raus.
Soziales Papier.
Ja. Aber wir sind davon abgekommen, dass der Kollege Back sich wehrt, mit irgendwelchen sozialen Netzwerken in irgendeiner Art in Verbindung zu treten, dort vertreten zu sein und sonst was. Ich meine, wir sind ja nicht oft einer Meinung, aber diesmal hundertprozentig.
Ja, ich bin zwar Mitglied bei Facebook, ganz, ganz früh.
Ehrenmitglied.
Ach nee, als wir gerade so anfingen, haben wir ja alles ausprobiert ein bisschen. Oder werde jetzt oft eingeladen, da teilzunehmen. Ich bin doch kein einziges Mal dahin gegangen. Nee, das ist mir alles zu social und
gegangen,
unverständlich.
Meinst du im Internet?
Internet ist mir alles unverständlich, was eigentlich ein soziales Netzwerk ist. Was ist ein soziales Netzwerk?
Man muss eins sehen. Facebook ist sehr zweischneidig. Es ist das größte Dorf der Welt mit 500 Millionen Teilnehmer und Einwohner.
Ist aber kein Dorf mehr dann, mit 500 Millionen Einwohnern.
Aber, ja, die Dörfer werden auch größer. Ne?
Aber man kennt sich ja untereinander, man hat ja ganz viele Freunde. Man kriegt also ganz schnell ein paar hundert Freunde zusammen, wenn man drin ist, wenn man nur irgendwas macht. Es gibt, glaube ich, auch professionelle Freundesucher mittlerweile da drin. Und wer sich am meisten an sich über Facebook freut, sind die Kriminellen. Denn über Social Engineering kann man sehr einfach auch kriminelle Taten begehen, kann Hehlerware verschieben, kann Daten ausspähen und sowas. Und das wird genutzt. Und das ist auch eine Form des Social Networking, was man denn machen kann.
Wird das eigentlich auch beobachtet von der Polizei, sowas?
Das wird sicherlich beobachtet. Aber ob die gut genug ausgerüstet sind, weiß ich nicht.
Finanzamt macht das schon.
Die ganz bestimmt, ja.
Also die Erfahrungen beim Finanzamt, ich kann schon sagen, dass da alles überhaupt alles, was von mir im Internet jemals veröffentlicht wurde, ausgedruckt in einem Ordner ist. Aber nicht nur das, also nicht nur CDs, die ich da mal vorgestellt oder angesprochen habe, verkaufen wollte. Auch was zum Beispiel in Wikipedia steht, auch das ist schön ausgedruckt und dann, damit man es dokumentiert, wann es mal so war, man muss vielleicht auch nicht aktuell sein. Und auch das ist dann dort abgelegt. Also ich habe einen richtig dicken Ordner gesehen von mir und die haben also ganz viel Druckerpapier verbraucht.
Aber was du mir da erzählt hast, dass man sogar deinen Nickname bei eBay im Klartext zurückbekommen hat, weil eBay da wohl mitmacht.
Ja, also man hat mir gesagt, Sie sind doch bei eBay der und der. Da habe ich gesagt, woher wisst ihr das denn? Ja, wir haben da eine spezielle Abteilung, die sich nur damit befasst und die durchsuchen das mit spezieller Software und so weiter. Ja. Also ein Nix, der überhaupt nichts mit mir zu tun hat.
Das Finanzamt. Nicht die Strafverfolgungsbehörden, die eventuell hinter Hehlerware her sind, sondern
das Finanzamt. Richtig, das Finanzamt.
Ja, das Finanzamt oder die Steuerfahndung? Also sein Sachbearbeiter oder die Steuerfahndung, die schon auf den Fersen ist, mein Lieber?
Nein, nicht die Steuerfahndung, sondern eine ganz normale Steuerprüfung. Und dabei habe ich das mit eigenen Augen gesehen und da wurde darüber gesprochen.
Jetzt wird mir auch vielleicht klar, ich habe mal eine Kamera bestellt und habe dann eine E-Mail gekriegt, nachdem ich sie bestellt hatte, wo einer gefragt hat, ob man die auch für draußen benutzen könnte, die ich gerade bestellt hätte.
Ja, der war dann beim Finanzamt und hat gedacht, der hat Erfahrung, den fragen wir mal.
Ja, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wieso wusste der, dass ich in China eine Kamera bestellt habe?
Ja, dann war das entweder die chinesische Volksbefragungsarmee oder das Finanzamt Köln-Süd.
Ja, das war dann die Volksbefragungsarmee.
Ja, das hat mir schon Gedanken abgerungen.
Aber du wirfst an sich einen anderen Aspekt von sozialen Netzwerken auf. Und zwar ist das sogenannte Social Feedback die Bewertung von Produkten und Käufern im Internet. Das ist schon was teilweise Wertvolles, wo man sich also orientieren kann. Wenn man also ein neues Produkt sucht, dass man auch schaut, was die anderen, die Erfahrungen damit gemacht haben, zurückmelden. Wobei man da ein bisschen mehr aufpassen muss, weil die viele Unternehmen haben mittlerweile Marketingabteilungen, die dann ihre Bewertungen reinschreiben. Da war ja gegen Ende vorigen Jahres eine mit dem WebTap etwas sehr auffällig.
Das WebTap ja in der Fernsehsendung und der
ist nicht gut weggekommen, ne? Ist nicht besonders gut weggekommen.
Nö, war ja auch noch nicht wirklich so gut zu bewerten. Und der Geschäftsführer davon, der hat aber dann zwei Bewertungen geschrieben, so als sei er ein Kunde und hat dieses Ding hochgelobt, aber es ist aufgeflogen und er führt heute keine Geschäfte mehr da.
Nein, der ist nicht mehr im Unternehmen. Aber diese Bewertungen sind schon, muss man eben schauen, ob was nicht von einer Marketingabteilung ist. Das kann man aber meist, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, liest man das raus. Das ist eine positive Sache des sozialen Verhaltens im Netz.
Na, Moment mal. Also so positiv weiß ich das nicht. Wenn ich mir diese Sache bei eBay zum Beispiel ansehe, die Leute bei der elektronischen Bucht, die da mitmachen, das ist ja auch eine merkwürdige Geschichte. Da kaufst du etwas, überweist blitzschnell dein Geld dahin, alles in Ordnung, und dann verlangen die von dir, dann schicken sie dir die Ware irgendwann mal, manchmal schneller, manchmal langsamer, je nachdem, wie es aussieht. Aber die verlangen von dir, dass du zuerst die Ware beurteilst und dann bekommst du eine Beurteilung, wie schnell und wie gut du dein Geld geschickt hast. Ich fasse mir da immer auf den Kopf und sage, seid ihr eigentlich beknackt? Könnt ihr nicht einfach schreiben, okay, der hat innerhalb von 2 Tagen war das Geld da, Abwicklung ohne Probleme? Nein, so nach dem Motto, ich behalte mir erst mal vor, mir eine Meinung zu bilden, wenn du deine Meinung gesagt hast über das, was wir dir geschickt haben. Für mich ist das verkehrte Welt, beknackt, bescheuert. Ich habe an sowas nie teilgenommen, mach diesen Quatsch nicht. Wenn ich irgendwo gekauft habe und er schreibt, Mensch, alles toll, alles gut, dann gucke ich mir den Kram an, dann schreibe ich da auch und fertig. Aber umgekehrt, ne, ich doch nicht.
Auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel Amazon-Produkte dir ansiehst, da gibt's teilweise doch sehr detaillierte Produktbeurteilungen. Und da kann man dann schon mal sehen, ob man das etwas, was man sich ausgesucht hat, für einen ist oder nicht.
Ist etwas anderes, ja. Nur, aber diese Amazonen, die haben sich ja selbst irgendwo bei mir rauskatapultiert. Denn wenn sie WikiLeaks vom Server schmeißen, ohne Urteil oder
ohne
sonst
Not
was.
Vielleicht.
Und ohne Not. Alles, dann frage ich mich, ob ich so etwas noch unterstützen soll. Ja.
Kommen wir zum nächsten Punkt. Video. Ist ja nichts Neues, schreiben Sie selbst. Zwar kein neues Medium, aber es wird mehr Gebrauch davon gemacht werden. Das glaube ich auch. Das ist sicherlich so. ich glaube schon, dass Gebrauchsanweisungen und so weiter, die unverständlich sind, demnächst auch als Video im Netz stehen werden. Und das wird allen helfen.
Also was ja schon viel gemacht wird, dass man bei YouTube mal guckt, ob nicht irgendeiner eine Erklärung reingestellt hat und nutzt das.
Ja, das meistens wirst du auch fündig.
Ja, ja. Peter, kannst du dir vorstellen, wenn du ein neues Gerät oder sowas hast, du hast eine Videoerklärung dazu und musst dir da eine halbe Stunde anhören, was irgendjemand dazu sagt. Hilft dir das?
Nee, eine halbe Stunde nicht. Ich hätte es dann gerne in 5 Minuten.
Dann ja, aber das, dein spezielles Problem ist dann vielleicht gar nicht dabei in 5 Minuten.
Ja, das wäre blöd. Nee, da lese ich auch lieber. Ich finde einen Aspekt bei der Zunahme von Video ganz spannend, und zwar, dass offenbar dieser Riesenwachstumsmarkt Video und überhaupt IPTV und so weiter genutzt wird, um die Netzneutralität auszuhebeln. Da kommen dann nämlich sowohl die Telekommunikationsunternehmen als auch die ganzen Videoanbieter daher und sagen, so, und jetzt müssen wir endlich Abschied nehmen von der Netzneutralität, denn wir können diesen Aufwand an Video ja nur noch irgendwie im Netz darstellen, wenn wir endlich das Vorzugsbild einbauen können, wenn wir endlich diese Überholspuren im Internet haben. Und die gucken sich gar nicht an, welche alternativen Techniken und Transportprotokolle es denn da schon gibt.
Also mir persönlich kommt diese Diskussion um Netzneutralität, die ja vergangenes Jahr durch diese WikiLeaks-Veröffentlichung wieder aufs Tablett kam, als vorgeschobener Grund dafür vor, dass man das Internet von Seiten der USA aus reglementieren, kontrollieren und zensieren will. Denn diese Diskussion, die war ja so ein klein wenig eingeschlafen, aber so ganz aufgegeben hat man das noch nicht.
Und ja, das kommt jetzt zum Vorschein, dass die USA meint, das Internet gehört ihnen. Mhm. Sie haben es erfunden, sie haben es realisiert und jetzt gehört es auch ihnen. Und sie können darin machen, was sie wollen.
Ja, das ist ja auch so. Oberaufsicht immer noch, das amerikanische Handelsministerium. Ja, die sagen der EIKON, genau, was geht und was nicht.
Ja.
Also da müssen wir nicht drüber diskutieren.
Das haben sie durchgesetzt. Aber ich denke, dass wir vielleicht noch nicht dieses Jahr, also in 2011, aber irgendwann mehr als ein Internet haben werden. Denn China steht in den Startlöchern und es gibt andere Staaten. Natürlich habe ich und sehe das Problem, wenn China ein eigenes Internet aufbaut, dass dann natürlich die Zensur in bestimmten Bereichen auch vorhanden ist. Aber zwei konkurrierende Netze, die immer etwas anderes zensieren und das die schlechten Sachen für den Gegner durchlassen, sind immer noch besser als eins, was von einer Weltmacht zensiert wird, die für sich in Anspruch nimmt, die Moral erfunden zu haben.
Ja, vielleicht China eine gute Sache für WikiLeaks.
Ja. Also da kommen wir ja auch zurück nochmal dann zu diesem Thema Cloud Computing, das wäre Daten, denn da gibt's ja solche Bestrebungen, etwa dieser gesamten Open Data Bewegung. Und die sagen ja, wenn wir da tatsächlich dann öffentlich verwaltete Clouds anbieten und die auch zunehmend irgendwie realisieren, dann bräuchten wir eigentlich auch noch ein eigenes Internet, das das machen kann und das eben nicht unter Oberaufsicht der USA steht. Und wenn sich da unter Umständen dann wirklich so eine Art Graswurzelbewegung wieder ergeben könnte, die dann auch einige Netzansätze hätte, das wäre schon was. Mhm.
Die Frage ist, ob die Telekom-Provider das denn mitmachen. Denn irgendwie muss man ja auch die Leitungen und die Infrastruktur dafür haben.
Ja, wenn es was zu verdienen gibt.
Internet wird bis jetzt bezahlt von den Leuten, die ihre Daten da reinstellen oder die Abonnenten, die Leitungen mieten. Ja. Die für die eigentliche Sozialleistung des Internets, also das, was EIKON macht und sowas, zahlt der User an sich nichts. Du zahlst für deine Leitung. Ja. Die Anbieter zahlen für die Leitung. Die zahlen an sich nichts für die Infrastruktur, die da, oder die Verwaltung, die darüber gelegt worden ist. Die wird in dem Fall jetzt noch zum großen Teil vom amerikanischen Staat bezahlt. Oder auch von, ich weiß nicht, wer DENIC bezahlt. Das sind eben diese teilweise, die in der öffentlichen Hand liegen, die Verwaltung, oder eben die von Freiwilligen gemacht werden. Gut, wenn die Freiwilligen denn zum freien Netz gehen, wäre ja auch schön.
Ja. Also wird sowas 2011 im Gespräch sein oder wird das kommen?
Da werden
wird es noch nicht.
Da werden wir uns in 2, 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren vielleicht nochmal drüber unterhalten. Wir sind, glaube ich, zurzeit an einem Umbruchpunkt.
Ja.
Das, was wir jetzt Ende letzten Jahres erlebt haben, wird sicherlich die Einstellung vieler Leute zum Internet verändern. Gerade dieses WikiLeaks war eben ein Tropfen, der es fast zum Überlaufen brachte. Und man muss einfach mal schauen, wie die Mehrheit der Anwender darauf reagiert. Ob sie das einfach hinnimmt und sagt, ich will weiterhin mein Spiegel Online, will weiterhin mein Bild oder was, wie auch immer das ist, gucken, will weiter meinen CC2 genießen übers Internet. Oder sie stehen auf und versuchen, wirklich initiativ irgendetwas zu ändern am Internet.
Wer soll das tun?
Naja, beispielsweise solche Bewegungen wie diese Open-Data-Bewegung. Oder aber auch Aktivisten, die sich einfach mal zusammenschließen. Das konnte man also gerade nach diesem Streit um WikiLeaks schon bemerken im vergangenen Jahr. Da sind plötzlich wieder Leute aktiv geworden und haben auch Internetpolitik sich da wieder eingemischt, von denen ich eigentlich gar nicht mehr gedacht habe, dass sie es machen. Etwa auch das große Interesse dann wieder an der Vau-Holland-Stiftung, die ja eine Zeit lang wirklich einfach nur noch verschlafen war. Das wird sich auch in 2011 weiterentwickeln und das wird in diesem Jahr, glaube ich, auch ein bisschen zunehmen.
Wir haben hier noch einen Punkt. Ich glaube, der ist allgegenwärtiges Computing.
Oh ja.
Brauchen wir nicht viel dazu zu sagen. Also Computer überall.
Wie viele Rechner sind in deinem Auto drin?
In meinem Auto?
In deinem Smart? 20, 30?
Das weiß ich noch. Ich
also Mittelklasse-Auto liegt heute bei 80 Prozessoren.
Ja, so viel habe ich nicht drin. Aber er piepst und macht alles Mögliche und Tür nicht zugemacht und so. Das macht das schon alles. Und
also
Wischer einschalten und Licht einschalten.
Und wenn du in den Supermarkt gehst, passt auch die Türe nicht mehr auf. Das macht die selber.
Ja.
Die öffnet sich, wenn du in die Nähe kommst.
Ja.
Ich weiß nicht, was bei dir zu Hause passiert, wenn du in die Wohnung reinkommst, ob deine Lichter selber angehen.
Könnte ich machen. Mach ich nicht.
Oder wenn dann du deinen...
Fragt seine Frau, wo er war.
Aber die ist hoffentlich nicht prozessorgesteuert.
Nee, aber noch nicht.
Ja, also ist auch kein erstrebenswertes Ziel.
Ich habe hier auch einen Prozessor dabei, ein iPhone mit nicht nur Always Computing, sondern Always Internet. Das ist ein ganz wichtiger Faktor mittlerweile bei mir geworden. Das war ein Traum in den letzten Jahren irgendwo, als ich dann so eine 2 Gigabyte Platte hatte, da Wikipedia drauf zu machen, in meinem PDA. Aber der war nicht aktuell.
Oder
wenn man das Ganze nach 3 Monaten war es immer noch dieselbe Version, weil keine neue kam.
Oder dein Navi, das sich dann irgendwann über Internet automatisch updatet.
Ja.
Und also Prozessoren
jetzt
sind
ist das eigentlich sehr schön alles.
Prozessoren sind allgegenwärtig heute. Wir haben sie überall, wir nehmen sie gar nicht mehr wahr. Das ist dieses Embedded Computing, so hieß es mal auf Neuenglisch. Was denn jetzt als nächsten Schritt vielleicht angedacht ist, ist dieses sogenannte, finde ich toll das Wort, Fabric-Based Infrastructures and Computers.
Ja, das fehlt. Das finde ich aber auch.
Das fehlt dir.
Findest du das nicht schön? Das heißt also, der Computer, der in der Kleidung ist. Also wenn du dein neues T-Shirt kaufst, hat dann eben einen Rechner drin, hat einen Internetzugang. Und wenn dein Herz mal poltert, dann ruft es automatisch den Arzt an und du brauchst dich gar nicht mehr drum zu kümmern.
Die Träume hat man vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren.
Und sagt das auch, ich will gewaschen werden?
Das wäre dann noch, na, das müsste sich selber waschen dann, ne?
Und sagt der Waschmaschine, wie viel Waschpulver sie braucht, Wasserhärte und...
Das ist doch mal eine richtige Vernetzung.
Das ist vollkommener Schwachsinn.
Ich bin sicher, dass wir werden etwas anders ziemlich schnell sehen. Das ist einfach, dass der MP3-Player in der Wäsche mit drin ist im Prinzip, dass man hinterher rausnehmen kann, dass man die Bedienelemente von außen zugänglich hat, also nicht irgendwo im Winter dann in seinen Taschen rumfummeln muss, um dann die kleinen Knöpfchen zu finden, sondern dass das einfach von außen zugänglich ist. Es wird sicherlich auch so sein, dass der Vernetzungsgrad ins Internet über Mobilfunk steigen wird. Wie sehr der schon in die Kleidung einziehen wird, das wage ich nicht abzuschätzen. Die Marktforscher meinen, das kommt ziemlich schnell. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern.
Es würde mir helfen. Ich habe also gehört, dass Männer haben bestimmtes Verhalten, wie sie ihre Wäsche sortieren. Und zwar haben sie einen Haufen, der ist schmutzig. Und haben einen Haufen, der ist schmutzig, geht aber noch. Und wenn der Chip mir da drin sagen würde, Haufen 1 oder Haufen 2, wäre mir sehr, sehr geholfen. Ich tue meistens alles zum Haufen 2, geht aber noch.
Mhm.
Ja, das wäre doch eine Hilfe, oder?
Ja, das wäre doch mal eine echte Bug-Innovation.
Ja, deshalb können wir mit diesem Witz, können wir eigentlich auch aufhören mit dieser Sendung. Wir sind fast am Ende gelandet. Wir sollten noch ein bisschen was über den Shop erzählen. Und vielleicht liegen wir ja auch ganz gut, wenn wir sagen, so am Jahresanfang spendet man gerne. Und wir haben so eine Spendennummer bei uns auf der Homepage. Vielleicht benutzen Sie die ja mal.
Und wenn es nicht PayPal ist, ist es nicht schlimm. Im Gegenteil, Hauptsache es kommt etwas und wir können so ein klein wenig unsere Unkosten damit auffangen, obwohl es die Unkosten nicht gibt. Für uns sind es Kosten. Und was du schon angedeutet hast, das sollten wir noch einmal in Erinnerung rufen. Wir haben einen Shop, wir haben dort auch Artikel drin, auch wenn es keine großen Gewinne für uns sind, aber es hilft immer ein bisschen weiter. Schauen Sie sich das mal an. Sie sollen ja nicht irgendetwas Geld zum Fenster rausschmeißen, sondern Sie sollen einfach nur sagen, wenn mein Freund, meine Freundin Geburtstag hat, dann gucke ich bei CC2 in den Shop rein. Und dann heben wir den Daumen hoch.
Und alle laufen im T-Shirt herum vom CC2.
Wunderbar. Und sagen,
Daumen hoch. Und jetzt kommen 4 Daumen nach oben.
Und immer das ist toll. Ein Bit übrig behalten
für und
dieses Jahr.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.